Ich war letztes Jahr da und habe euch aus Nigeria erzählt. Wisst ihr das noch? Wir möchten ein kleines Update geben hier. Ich weiß nicht, also die, wo vielleicht nicht da waren, ein Land hier in Afrika. Durchschnittsalter 18,1 Jahre, ein sehr junges Land. Deutschland hat 44,7. Es ist das gefährlichste Land der Welt, um Christ zu sein. Täglich sterben 17 Leute für den Glauben an Jesus. Und da gibt's ein Zentrum von Jugend mit einer Mission, das Paul und ich mit aufbauen, schon seit ein paar Jahren jetzt. Und da hatten wir 106 Witwen. Und die heißen nicht mehr Witwen jetzt, sondern Frauen der Ehre. Widows, Women of Honor haben wir die jetzt genannt. Und Gott hat so ganz tief an denen gearbeitet. Also die waren alle dabei, wo ihre Männer erschossen wurden, umgebracht auf fürchterliche Weise. Und Gott hat da ganz tief gearbeitet. Davon habe ich erzählt, wie die sich nachts treffen. Wisst ihr das noch? Bibel lesen, wie sie beten, wie sie vom Boden liegen und für die Mörder ihrer Männer um Gnade bitten. Also unglaublich. Und wie Gott mich da benutzt hat, wisst ihr das noch, wie ich ihnen das Lachen wieder zurückgebracht habe. Also wir haben gelacht wie so Teenager. Das war wunderschön. Und ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich habe euch das erzählt, dass ich dafür Nähmaschinen sammle. Also da ging es um Nähmaschinen, etwa 100 Euro habe ich gesagt. Und jetzt habe ich so einen kleinen Bericht. Also die haben ihre Nähmaschinen gekriegt. Ich freue mich, das berichten zu dürfen. Und jetzt sitzen die da alle hinter ihren Nähmaschinen. Und damit ihr hier, guckt mal hier, 112 Nähmaschinen hat Gott hier zur Verfügung gestellt. Ganz einfache, ohne Strom. Also so alte Singermaschinen. Aber einfach auch ganz cool. Gott ist on the move, würde ich jetzt mal sagen. Gott macht was hier in dieser Welt. Und es ist immer wieder faszinierend, wie er da alle möglichen Leute dazu benutzt. Ja, wir haben jetzt schon die dritte Gruppe von Frauen, also es sind immer etwa 100, die da kommen. Jetzt ist gerade die dritte Gruppe fertig. Also für alle hat es jetzt bisher eine Maschine gereicht. Immer wieder, also wunderbar, wie Gott es macht. Und es ist wirklich eine tolle Sache, weil die gehen jetzt nach Hause. Viele von ihnen gehen wieder zurück. Hat sich ja nichts verändert, aber sie haben jetzt eine Einkommensquelle. Also sie können jetzt Geld verdienen. Wir haben natürlich auch so Seminare mit ihnen gemacht, was man mit dem Geld macht, wenn man 10 Dollar kriegt, wie man dann was einsetzt, was spart und was ausgibt und so weiter. Aber ich wollte das einfach kurz sagen, ihr habt da ja einen Teil dazu beigetragen, dass das möglich war. Hier, die Frauen bekamen ihre Nähmaschinen. Und es ist ein Projekt, das immer weitergeht. Also es gibt so viele Tausende von Frauen, die im Norden in dieser Not leben, denen man einfach so ein Stück Heilung bringen wollen und auch ihnen eine Möglichkeit geben wollen. Da gibt es vielleicht auch noch was Neues. Also Nähmaschinen kann auch nicht jeder nähen am Ende, aber die haben alle das jetzt gewollt. Also die waren einfach, die fanden, also ich habe so das Gefühl gehabt, die dachten, es kommt Weihnachten, Ostern und der Geburtstag, alles zusammen, als sie die Nähmaschinen bekommen haben. Also ein kleiner Bericht einfach über diese Sache. Aber das Thema heute, was ganz anderes, eine Frage, die mich im letzten Jahr bewegt hat, was bleibt von meinem, von deinem Leben? Eine gute Frage, was hinterlässt man der nächsten Generation? Nicht nur, wenn man älter wird, sondern überhaupt. Weil ich im letzten Jahr bin ich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert worden, weil ich in Augenblicke kam, in Momente in meinem Leben, die waren ganz unterschiedlich. Es gab fröhliche Momente, es gab ganz herausfordernde Momente, es gab ganz traurige Augenblicke. Und immer wieder kam diese Frage hoch. Was muss ich denn heute tun? Welche Entscheidung kann ich heute treffen, damit mein Leben nach dem Tod nicht einfach nur vorbei ist, sondern dass es vielleicht auch noch weitergehen kann in der nächsten Generation? Kann mein Leben doch auch in der nächsten Generation noch Segen bringen? Also da kommt aus so einer ganz alten Linie, die älteste Tante war 108, und die sind alle dann gar nicht gestorben am Alter, sondern der eine starb in einem Hühnerknochen, den er falsch verschluckte. Also lauter so witziges Zeug eigentlich, aber nichtsdestotrotz, 100-jähriger Geburtstag, ich habe ein Bild mitgebracht, ich durfte damals Bilder machen. Diese Frau in der Mitte, die Woma, die wurde 100 Jahre alt. Und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil oder ein Teil ihrer Familie, das ist nur die Nachkommenschaft von einer Tochter, die da hinten mit drin steht. Also, es war faszinierend zu sehen, was passiert, wenn jemand Kinder hat? Einfach mal so ganz blöd gesagt. Welcher Segen kann da aus einem Leben fließen? Hier sind mit ihrem Teil von ihren Urenkeln, also sind nicht mal mehr die Enkel, sondern die Urenkel. Und wir haben dann so gesagt, können wir noch ein witziges Bild machen? Und da habe ich gedacht, so will ich alt werden, wenn ich auch noch mit 100 meine Zunge rausstrecken kann und mich da freuen kann über so einen Quatsch mit den Kindern. Die nächsten Generationen, die kommen. Egal, ob wir die Kinder haben oder nicht, die kommen. Warum? Weil Gott einen Segen darauf gelegt hat. Die Bibel hier ist ja ganz, ganz eindeutig. Ganz am Anfang sagt die Bibel, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Das ist Hoffnung für alle. Seid fruchtbar und mehret euch, kennen vielleicht mehr. Das ist vom Luther. Ein Mandat Gottes. Wir sollen uns vermehren, wir sollen die Erde bevölkern und sie in Besitz nehmen. Und jetzt haben wir da halt ja ganz viele negative Prognosen mit dieser Weltbevölkerung und der Überbevölkerung. Und da ist ganz, ganz viel Angstmache auch dabei. Und gegen diese Angstmache steht dieser Vers, dass Gott schafft und dass Gott segnet und dass wir uns vermehren sollen. Im Psalm 103 steht, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Gott gibt nicht nur so, dass es gerade so reicht. Er gibt viel mehr, als das wir brauchen. Letztes Wochenende war ich in der Gegend von Nürnberg, da habe ich auch gepredigt und da waren wir in den Heidelbeeren. Da gab es einmal Fahrrad gefahren, da gab es plötzlich Heidelbeeren. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir Heidelbeeren pflücken. Wir haben 5 Kilogramm gepflückt, das ist eigentlich echt viel. Und man hat überhaupt nicht gesehen, dass da was fehlt. Da wurde mir dieser Überfluss so wieder mal so richtig bewusst. Gott gibt uns im Überfluss. Und Kinder sind ein Segen. Obwohl unsere heutige Zeit es nicht mehr so sagt. Deswegen sage ich das heute. Und hier geht es nicht nur um die leiblichen Kinder, sondern auch um die geistlichen Kinder. Ganz, ganz wichtig. Das Christentum soll wachsen. Es ist keine Religion, die stagnieren soll, sondern sie soll wachsen. Und jeder von uns hat dieses Mandat, ob Kinder oder nicht. Also der erste Punkt, den ich gelernt habe, als ich auf diesem 100-jährigen Geburtstag war, wie unser Leben weitergehen kann, ist, dass wir uns investieren in die nächste Generation. Ganz einfach, aber ganz wichtig. Ohne die nächste Generation stirbt unsere Gemeinde, da stirbt unser Staat, da stirbt unsere Wirtschaft, unser Gesundheitswesen fällt zusammen. Es sollte unser größter Fokus sein, die nächste Generation. Ganz wichtig, wir sollten sie lehren, wir sollen sie unterrichten, wir sollen Vorbild sein für diese Generation. Mentoring ist ja heute so ein wichtiges Wort. Sind wir Mentoren zu einer jüngeren Generation? Sind wir Vorbilder für sie? Nehmen wir uns Zeit für diese jungen Menschen? Und da hört man ja heute alles Mögliche. Wir sehen sie ja auch, die Generation Alpha, wie man sie jetzt nennt, die so nach 2010 geboren sind und etwa bis 2025 nennt man die Generation Alpha. Und das ist ja schon eine interessante Generation. Die kennt kein Leben ohne Internet. Die ist nie weiter weg wie das Internet in der Tasche. Also wir kennen das Internet ja noch am Computer, die kennen es jetzt in der Tasche, am Handy. 75% in westlichen Ländern haben mit 10 Jahren ein Smartphone. Also ein Telefon, wo sie immer ins Internet können. Sie haben Zugang zu Musik, alle möglichen Musikrichtungen, die es gibt, Fitness, Filme, Serien, alles, was man sich vorstellen kann. Die können Sprachen lernen, ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Und die haben Zugang zu Wissen, aber wissen natürlich nicht immer, welche Sourcen, woher diese Information kommt und sind da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu blauäugig. Sie kennen keine Welt ohne sozialen Medien, ohne Google Maps. Ja, wir hatten noch die Landkarten, gell? Und ihr Leben sieht einfach anders aus. Netflix, das ist alles ganz normal. Wir gingen noch ins Kino. Aber was ich jetzt gelernt habe über diese Generation, obwohl sie jetzt natürlich auch ganz viele Probleme haben im sozialen Bereich und ganz auffällig sind, wenn es sprachliche Dinge geht oder im Sozialverhalten, wegen Covid, da ist jetzt mal was Gutes, wegen Covid oder Corona, wie ihr das genannt habt, ist es jetzt so, dass sich diese Generation nach sozialen Kontakten ausrichtet. Die sehnt sich danach, soziale Kontakte zu haben und auch soziale Aktivitäten. Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Chance für die Gemeinde, für uns als Christen, diese jungen Menschen einzuladen. Und jetzt die Frage an euch, wie erreicht ihr die Jugendlichen um euch herum? Wo investiert ihr euch persönlich in diese nächste Generation? Braucht es einen neuen Kreis, eine neue Aktion? irgendwas Neues, das ihr als Gemeinde machen solltet, um diese nächste Generation zu erreichen. Sie wird bleiben und sie wird in die Zukunft leiden. Wenn wir sie nicht haben, dann haben wir ein Problem. Deswegen so der erste Punkt, wie unser Leben auch noch Kreise ziehen kann nach unserem Tod, wenn wir in diese nächste Generation investieren. Und zwar ganz bewusst. Der nächste Moment war der Tod von Lauren Cunningham und der Leiter von Jugend mit einer Mission. Ein Mann, den ich über 25 Jahre lang richtig gut kannte und der wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird als der am weitesten gereisten Missionare, den es überhaupt jemals gab. Der war in allen Ländern der Welt, auf allen abhängigen und unabhängigen Gebieten dieser Welt. Und er hat unermüdlich für Gott war der unterwegs. Und wahrscheinlich, viele sehen ja nur das, was er erreicht hat. 30.000 plus Mitarbeiter. Wir haben aufgehört, 2.000 das zu zählen. Und deswegen wissen wir überhaupt nicht, wie viele Mitarbeiter wir haben. Wir hatten damals 30.000 vollzeitliche Mitarbeiter. Aber dieser Lauren, der hat auch auf sehr viel verzichtet. Also Familie. Wie oft hat er seine Familie allein gelassen? Der hat sich vielen Gefahren ausgesetzt. Also der war ein Target für ganz viele Islamisten, hat er immer wieder auch ganz spektakuläre Dinge erlebt. Er hat viel entbehrt. Und trotzdem war dieser Ruf Gottes, den er als junger Mensch bekam, immer ein Privileg für ihn. Der hat sich nie beklagt und hat es immer mit Freude gemacht. Also egal, in was euch Gott gerufen hat, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht Missionar, ihr seid wahrscheinlich irgendwo immer im Betrieb oder leitet einen Betrieb, vielleicht auch in der Familie. Der Schlüssel ist, das anzunehmen und das in Fülle auszuleben. Und es als Privileg zu sehen, dass Gott uns an einen bestimmten Ort gestellt hat. Wir haben sein Leben gefeiert. Wir haben geweint, wir haben gelacht, aber wir haben mehr gefeiert. Hier auf hawaiianische Art wurde da gefeiert. Das war sehr, sehr bewegend. Und dann auch noch mit 3000 Leuten. Und da war jeder dort. Der Arme, der Reiche, der Kleine, der Junge, der Schwarze, der Weiße. Da sah man so eine Reflexion seines Lebens. Er hat so alle angesprochen. Er hat seinen Lauf gut vollendet. Und deswegen durften wir uns da auch freuen. Gab so ein Bild anstelle vom Mikrofon, haben sie ein Eis in seine Hand gemacht. Natürlich alles digital, aber das war er. Einer, der einen immer gern zum Eis eingeladen hat, der immer noch Zeit hatte für ein Eis. Der hatte 10 Monate Krebs und er wusste, er stirbt. Und bettlägerig die letzten Wochen hat er noch sein letztes Buch fertiggestellt. Bettlägerig hat er noch auf einer internationalen Konferenz gesprochen. Das sah nicht mehr gut aus. Leute waren schockiert, dass er sich überhaupt so in der Öffentlichkeit zeigt. Es war ihm egal. Er hatte eine klare Berufung und er hat sie bis zum Ende gelebt. Es war ein absolutes Privileg, ihn so zu beobachten. Er hat gut gelebt und ist gut gestorben. Wie ist sowas möglich? Also der zweite Punkt, er hat immer auf Multiplikation fokussiert. Lauren hat immer den Einzelnen gesehen. Er kannte Tausende von Namen. Wenn man ihm einmal den Namen gesagt hat, dann wusste er den Namen. Es war unglaublich. Und jeder war ihm wichtig. Also da können wir jetzt lernen. Wir sollten Namen lernen von Menschen. Das zeigen wir, dass sie uns wichtig sind. Und dann war ihm jeder wichtig. Ich war mal mit ihm in Schweden und da hatten wir 4 Termine an einem Tag und der Mann hat lang geredet, war immer mindestens eine Stunde und da kam ich, hatten wir schon eine Veranstaltung am Morgen, dann kam ich zum Mittag, nach dem Mittagessen hatten wir ein Pastorentreffen und ich lief da rein, da waren nur 3 Männer. Und das war ganz toll, ich habe mit ihm geredet und dann bin ich wieder raus und habe gesagt, Lauren, ich sag diesen Termin ab, es sind nur 3. Die kommen auch heute Nachmittag zum anderen Treffen, da brauchst du dir jetzt nicht extra diese Zeit nehmen. Und dann hat er zu mir gesagt, Susi, wage es nicht. Du weißt nicht, ob unter diesen 3 vielleicht ein Apostel Paulus sitzt, der ein riesiger Multiplikator werden könnte fürs Reich Gottes. Ich werde für diese Männer das ganze Programm durchziehen. Und er hat 2 Stunden mit diesen 3 Männern verbracht. Und ich kann euch sagen, diese Leben waren verändert. Dass so ein Mann, der so eine Größe hat, dass es ihm nicht zu klein ist, dich mit 3 Männern hinzusetzen. Da habe ich was gelernt. Jeder Mensch ist wichtig. Er hat immer andere gefeiert. hat immer andere unterstützt, die Ideen, die sie hatten und die Projekte, hat einfach immer Feuer an diese neuen Dinge herangebracht, seine Kraft hinter sie gelegt. Er war selbstlos und demütig und hat immer andere viel gelobt. Ich stehe hier wegen Lauren Cunningham. Er hat damals ein Buch geschrieben, 2000, Why Not Women? Also warum nicht Frauen in der Leiterschaft? Und er hat da so ein bisschen mit mir das Buch geschrieben. Und ich war da immer so ein bisschen das Versuchskaninchen. Das habe ich damals gar nicht gecheckt, natürlich. Jetzt schaue ich zurück, aber ich stehe heute Morgen hier, weil er mich unterstützt hat in dieser ganzen Sache. Also, er hat Opfer gebracht, hat sich nie beklagt, auch wenn Dinge schwer waren. Das sind Herausforderungen für uns heute. Wir sollen uns auf diese Multiplikation fokussieren, aber das funktioniert nur, wenn wir den Einzelnen sehen. Wenn wir den Einzelnen wertschätzen, wenn wir uns da auch hineingeben in ein Leben und da auch mal einen Teil mitlaufen, bis vielleicht einer aus dem Gröbsten raus ist. Bis vielleicht einer seine Leidenschaft entwickeln kann. Das ist ein Ort, wo einer auch mal Fehler machen darf, weil wir ihm da einen Schutzraum geben. Aber so habe ich am Lauren Cunningham das erlebt, so funktioniert Multiplikation. Es geht um den Einzelnen und der Einzelne wird dann wieder zum Multiplikator und so verbreitet sich das Reich Gottes. Genau wie in Guinea-Bissau, wo ich war, da habe ich diesen Pastor Carlitos getroffen. Das ist der, wo die Hand so hoch hebt. Der erlebt gerade eine unglaubliche Erweckung in seiner kleinen Gemeinde. Der war vor 10 Jahren in der Jüngerschaftsschule und er war da ein ganz ruhiger Student. Ich habe mit dem Leiter gesprochen, der hat gesagt, der Typ, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Der ging zurück mit einem Herz für Evangelisation und dann fing er an, Gemeinden zu bauen. Er ist heute 35 Jahre alt, hat 8 Kirchen gegründet in einem Gebiet, wo der Animismus und auch der Islam vorherrscht. Und wenn ich jetzt sage Gemeinde, dann sieht es so aus. Die treffen sich da im Wald, freiem Stück und er predigt. 200 Kinder sind in seinen Gemeinden, Kinder und Teenager und 100 Erwachsene, also eine ganz, ganz junge Gemeinde. Und als wir dort waren, gab es eine große Aktion, eine Taufe. Die kommen ja alle aus keinem kirchlichen Hintergrund, waren Taufgottesdienst mit 50 jungen Menschen, die sich taufen ließen. Und die ganze Gemeinde, die Nachbarn, alle kamen zusammen, haben dazugeschaut, auch schon mit Handys, das ist unglaublich, auch in einem armen afrikanischen Land. Und es waren jetzt die 50 Täuflinge, die sich da getauft haben. Unglaublich, die ihren Glauben bekannten auch in der Gefahr, dass sie negative Konsequenzen haben. Und am Ende bekamen sie alle eine Bibel, haben sich gefreut. Er baut sein Reich auf Multiplikation. Junge Menschen, die dann weitermachen, die dann ihren Freunden erzählen, was sie mit Gott erleben und dann bringen sie wieder neue mit. Also, Menschen sind unser größtes Gut. Durch die Menschen multiplizieren wir das Reich Gottes. Deswegen ist jeder wichtig. Deswegen sollten wir uns auf Menschen fokussieren. Und der dritte Moment war ein tragischer Verkehrsunfall. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Es war ein Unfall in Tansania, in Afrika, wo 12 unserer Leiter, gute, gute Freunde von mir, von uns, gestorben sind. War ganz tragisch, war ganz ungewöhnlich, war ein ganz schräger, komischer Unfall, der da passiert ist. Unfassbares Unglück, ganz, ganz viele Tränen und ganz viele offene Fragen. Es waren Leiter, die schon 20 Jahre zum Teil im Tschad, in Niger, in den ganz schwierigen afrikanischen Ländern waren. Unter ganz schwierigen Umständen ihre Leben riskiert haben. Und wieder war ich konfrontiert mit dieser Frage. Was bleibt? Wenn ich heute sterben würde, was bleibt von meinem Leben? Und da kam mir ein Bibelvers, der mir neu wichtig wurde. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ich habe wieder Hoffnung für alle gewählt, damit ihr es vielleicht neu hört. Der Luther sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also ein richtig kerniger Satz. Und es ist eigentlich interessant, dass wenn es um den Tod geht, dass wir dann ans Leben, übers Leben nachdenken. Was machst du, was mache ich, was machen wir mit unserer Zeit? Diese Freunde starben viel zu früh. Die waren noch jung zum Teil. Die standen so gerade in der Blüte des Lebens. Manche standen so kurz vor dem Durchbruch von der Erweckung. Und dann sterben sie. Sie haben Treue im Stillen gelebt. Viele haben gesagt, ihr vergeudet euer Leben. Und jetzt sind sie tot. Und die Samen, die sie in die Erde gelegt haben, die werden aufgehen. Das sage ich jetzt prophetisch. Die werden aufgehen. Sie haben ihr Leben nicht vergeudet. Ich bin mir hundertprozentig sicher, sie stehen jetzt wie Helden vor Gott. Denn Dinge, die für die Ewigkeit sind, die vergehen nicht, wenn unser Leben vorbei ist. Die sind nicht umsonst, die Dinge, die wir vor Gott tun. Egal, ob wir die Früchte gleich sehen oder nie sehen. Und da kam mir so eine Idee die letzten Wochen. Es gibt ja diesen Begriff Bucketlist. Habt ihr das schon mal gehört? Also gibt es einen Film, in Deutschland sagt man auch, habe ich jetzt gesehen, Löffelliste. Also bevor man den Löffel abgibt, ist auch so eine Redensart, hat man noch so eine Liste. Was so ein paar Träume oder Ziele oder Wünsche, die man hat, bevor man stirbt. Und das geht von einmal barfuß durch den Regen tanzen bis hin zum Mount Everest erklimmen. Alles Mögliche kann da rein in diese Bucketliste. Und da habe ich mir so gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir so eine geistliche Bucketliste machen würden? Also, weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt, das habe ich jetzt so erfunden, glaube ich. Aber ich habe mir einfach so überlegt, was wäre denn eigentlich so eine Bucketliste mit Gott, die ich noch so hätte? Was würde ich gern, bevor ich sterbe, noch mit Gott machen? Und da geht es jetzt ganz klar um Ziele. Weil wenn wir keine Ziele haben, dann ist man oft so planlos. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und man kann das auch nicht aufhalten. So mit den Kindern sieht man das. Und wenn man keine Pläne hat, dann ist man einfach planlos. Wenn man Pläne hat, dann muss man sich irgendwie ausrichten auf die Pläne, sonst werden sie nie wahr. Also ich denke, so eine geistliche Bucketliste wäre schon auch nochmal interessant. Der Paul, als ich den fragte, sagt natürlich zu mir, ja, ich will, dass 1 Million Leute Word by Heart machen, dass die Bibel in ihre Herzen kommt und dass sie dann das Umfeld verändern kann. Schon eine große Bucketliste, so ein Item, also finde ich schon ein großes Ding. Hätte ich jetzt nicht gewagt. Aber ich möchte euch herausfordern, heute Morgen so eine geistliche Bucketliste zu machen. Und habe jetzt in den letzten Tagen, das kam mir erst diese Woche, habe ich einfach mal ein paar Leute gefragt, was ist denn eure Bucketliste? Sagt mir jemand, 100 Menschen zu Jesus zu führen. Eine gute Idee, finde ich super. Aber da musst du irgendwann mal anfangen. Weil 100 ist ja auch nicht wenig. Jemand sagt mir, ein Lobpreislied schreiben. Ich habe da eigentlich was in mir drin, habe das aber noch nie gewagt. Vielleicht ist das was ihr sagen würdet. Ich würde gern mal, das ist aber auch verrückt jetzt, sage ich ganz ehrlich, ich würde gern mal so vor 1 Million Menschen sprechen. Also so wie der Reinhard Bonke das immer gemacht hat, so ein Heer von afrikanischen Gesichtern vor mir, oh, das wäre so mein Traum. Oder einen Psalm auswendig lernen, sagt vielleicht ein anderer, ich würde gern mal einen Psalm auswendig lernen. Anderer sagt vielleicht, ein junger Mensch, ich würde gerne ein Waisenhaus gründen, irgendwo in einem Land, wo es viele Waisenkinder gibt. Oder ein Kind adoptieren könnte so ein Punkt sein. Oder ein Buch schreiben. Ganz kleine, ganz große Ziele. Es ist eigentlich egal, was das für Dinge sind. Nur wenn wir uns nie die Zeit nehmen, mal darüber nachzudenken, was sind noch solche Dinge, die ich gern vor meinem Tod machen würde, dann werden wir es ja wahrscheinlich auch nie machen. Loren hatte wirklich bis zum Ende seiner Tage, ich habe ihn nur getroffen 10 Tage bevor er starb, lag er nur noch im Bett, konnte auch nicht mehr reden, hat er immer noch Dinge gemacht. Unglaublich! Also man ist eigentlich nie zu alt, da auch noch so eine Liste anzufangen. Denn die Frage, mit der ich angefangen habe und aufhören möchte, ist, was bleibt von deinem Leben? Was bleibt? Ich habe euch 3 Dinge genannt. Investiere in die nächste Generation. Vielleicht hat da was geklickt im Herzen. Sachen, die ihr hier in der Gemeinde machen könnt oder in eurem Umfeld. Vielleicht liegt euch ein junger Mensch auf dem Herzen. Vielleicht seid ihr jünger und solltet euch einen Mentor suchen, der vielleicht auch unter dieser Gruppe von Menschen hier ist. Das Zweite, fokussiere auf Dinge, die sich multiplizieren und das sind Menschen. Investiere in Menschen. Wir sind so oft getrieben, Dinge zu tun und die Menschen vergessen wir. Ganz oft passiert mir das. Anzuhalten, im Schwung des Lebens einmal anzuhalten für einen Mensch, der uns braucht. Und dann fände ich toll, wenn er das über den Sommer vielleicht mal überlegen würde. Was wäre noch so eine Liste, eine geistige Liste mit Gott? Was würde ich mir denn da noch wünschen? Und dann einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und mal diese Liste rauskreuzen. So ich denke mal so im Spiegel morgens. Den reinhängen, da die Liste reinhängen und dann einfach mal abkreuzen. Die Herausforderung wirklich ist, für etwas Größeres zu leben, als das, was wir alleine erreichen können. Dann brauchen wir Gott und dann brauchen wir Menschen und das ist gut und heilsam und sinnvoll. Also ein bisschen anderer Morgen vielleicht heute Morgen. Die Frage, die liegt mir schon ein Dreivierteljahr auf dem Herzen. Und jetzt habe ich sie mal selber für mich auf den Punkt gebracht, habe bis Nacht noch bis um 12 dran gearbeitet, weil ich so viele Ideen hatte und musste das in eine halbe Stunde reinbringen. Aber ich hoffe, es ermutigt euch, auch mal diese Fragen sich zu stellen. Und da muss man nicht alt werden, da muss man auch nicht schon 50 sein. Das ist, je jünger man das macht, je besser. Denn da hat man noch ein bisschen mehr Zeit, diese Ziele auch zu verwirklichen. Und ich wünsche euch den Mut und die Kraft, diese Schritte, die Gott euch zeigt, die offenen Türen, die vielleicht schon vor euch liegen, auch durch die durchzugehen. Ganz zum Schluss noch, ich habe mal was im Internet vor vielleicht 10 Jahren gelesen, also schon lange her, und deswegen weiß ich das noch, weil es mich so angesprochen hat. Da war eine Frau in einem Hospiz tätig, 40 Jahre lang, und hat da angefangen, die Leute zu fragen, wenn ihr nochmal jung sein könntet, was würdet ihr ändern? Und da haben über 80% die gleiche Antwort gegeben. Also das war eigentlich eine Umfrage, aber sie hat da keine Umfrage gemacht. Aber am Ende war das so eine klare Tendenz. Fast 80% haben gesagt, wenn ich nochmal könnte, würde ich mehr riskieren. Ich wünschte, ich hätte mehr riskiert in meinem Leben, hätte mehr gewagt. Da sind ja immer wieder mal so Türen offen, da braucht es Mut, auch was Neues zu wagen, einen neuen Job oder mal umzuziehen oder nochmal was Neues zu bauen oder was auch immer da vor einem liegt. Da auch den Mut zu haben, was Neues zu wagen. Weil wir wollen nicht zurückschauen und sagen, hätte ich doch, wäre ich doch. So typisch schwäbisch vielleicht auch, gell? Hätte ich doch, würde ich doch. Lasst uns unsere Leben so leben, dass wenn wir zurückschauen, dass wir Gottes Hand da drin sehen, weil wir ihn gebraucht haben. Weil wir nicht nur safe gelebt haben und das gemacht haben, wo wir wussten, wir können es auch ohne ihn. Lasst uns Dinge tun, die größer sind, sodass wir ihn brauchen, dass es uns auf die Knie treibt und dass wir auch mit anderen das gemeinsam tun müssen, weil wir es alleine nicht schaffen würden. Amen. Amen.